Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Wir haben einen Moment der Stille und bitten um den Segen des Wortes Gottes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf, auch hochoffiziell. Und das gleich am Anfang eines neuen Jahres. Und so ein Jahresanfang ist für viele ja was Besonderes. Das Alte vergeht, das Neue beginnt. Das ist für viele am Anfang des Jahres Gelegenheit, sich so einiges vorzunehmen. Manche wollen abnehmen, manche wollen mehr Sport treiben, endlich mal die Bibel ganz lesen und so weiter und so fort. Und dann sind das meistens Dinge, die einen quasi so ein bisschen selbst optimieren wollen. Sportlicher zu sein, dünner zu sein, fitter zu sein, frommer zu sein. Und damit man das erreicht, gibt es in vielen Zeitschriften Pläne und Vorschläge. Endlich fit in 21 Tagen oder ähnlich. Und diese Pläne sollen einen dann zum Erfolg leiten und führen. Na, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Bei mir hat das bis jetzt nur höchst selten geklappt. Am Anfang des Jahres, da war ich total enthusiastisch und habe versucht, alles zu befolgen. Naja, und dann kam eben immer mehr dazwischen. Und ich habe das Ziel so ein bisschen verschoben. Kann man ja. Dann eben nicht endlich fit in 21 Tagen, sondern endlich fit in 42 Tagen. Vielleicht 84, 484 Tagen. Die Erkenntnis ist immer die gleiche. Der Plan hat nichts getaugt, also muss der nächste her, der mich vielleicht besser zum Erfolg führt. Also nicht Low Carb, sondern mal Paleo-Diät. Und diese Pläne, die mich scheinbar führen, stellen mir alles an die Seite, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Grund genug, darüber nachzudenken, dass Führung und Leitung ein wichtiges Thema in unserem Leben ist. Wir suchen alle Führung und Leitung permanent. Und ich habe über diese Dinge weiter nachgedacht und mich gefragt, wie ist das eigentlich mit meinem Leben als Gott, als Christ? Bravo! Wie ist das eigentlich mit meinem Leben als Christ? Wie werde ich eigentlich von Gott geführt? Denn schließlich hat ja auch Gott einen Plan mit mir. Aber was für einen? Ja, da ich nicht Gott bin, hat Gott hoffentlich einen Plan für mich. Und da ist natürlich die Frage, was hat Gott für einen Plan mit mir und in meinem Leben? Und wenn man dann weiterdenkt, dann stößt man auch gleich auf die Frage nach Gottes Willen in meinem Leben. Was könnte Gottes Willen in meinem Leben sein und was nicht? Und diese Frage hat viele Facetten, sozusagen in kleinen Dingen. Wenn ich frage, ob es Gott wohl gefällt, dass ich künftig auf Zucker verzichte. Oder in großen Fragen, welche Bibelschule ich besuchen soll, ob ich Missionar werden soll oder nicht. Oder ob ich einfach meinen Job machen soll und überhaupt nichts tun sollte. Und wenn man sich mit anderen unterhält, dann weiß auch jeder einiges dazu zu sagen. Da hört man zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass es dabei nicht um meinen Willen geht, sondern auf jeden Fall um Gottes Willen. Und deshalb muss ich beständig im Gebet bleiben. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, die eine Tür geht auf, die andere Tür geht zu und dann mal wieder eine auf und zu und da zeigt sich Gottes Willen. Und es gab sogar jemanden, der hat ein Buch geschrieben, dass wenn man in 10 Sekunden eine Entscheidung trifft, dann ist das der Wille Gottes, das 10-Sekunden-Prinzip. Und dann gibt es die, die sagen, das ist ja alles schön und gut, aber es ist doch der Heilige Geist und das Drängen in dir, das er erzeugt. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, aber bitte immer schön im Einklang mit der Bibel. Bei so vielen Rat und Vorschlägen geht es mir mitunter wie mit den Diäten. Also doch lieber wieder Low Carb und keine Paleo-Diät. Und schließlich bleibe ich so ein bisschen ratlos und schaue zurück auf mein Leben und stelle fest, ja, es gab Führung, da gab es Führung. Aber in dem Moment, in dem ich etwas entscheiden sollte, da kam irgendwie keine Antwort. Und wenn man sich mit dem Problem des eigentümlichen Schweigens von Gott in Bezug auf das, was wir als nächstes machen sollten, an Brüder und Schwestern wendet, dann bekommt man auch wieder so einiges gesagt. Zum Beispiel, dass man im Gebet über seine Gottesbeziehung nachdenken sollte. Dass Gott ja nicht in konkreten Worten mit einem spricht, sondern eher wie, ja wie eigentlich? Und als Gipfel sitzt man manchmal zu Hause und man gibt das oft ungern zu und schlägt willkürlich die Bibel auf und tippt auf einige Stellen und hofft, dass Gott so mit einem spricht. Und es gibt sogar manche, die schwören darauf, damit sie Gottes Willen besser erkennen. Naja, und dann schaue ich bewundernd zu denen auf, die so eine klare Berufung zu großen Werken haben, die in abgelegenen Gegenden der Welt Hospitäler errichten oder Gottes Wort zu den Völkern bringen und wo Gott offensichtlich ihnen so viel zu sagen hat und so große Pläne mit ihnen hat. Und dann schaue ich auf meinen Plan im Leben und der scheint mitunter nur zu sein, dass ich den Abwasch im Gemeindehaus bewältige. Und noch bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht habe, frage ich mich, ob ich das nur deshalb gedacht habe, damit ich von anderen bewundert werde. Und höre sofort wieder auf mit der Sünde und freue mich am Abwasch, denn da bin ich auf jeden Fall vor jeder Selbstüberhöhung sicher. Und dann freue ich mich, wie ich gottgefällig die Teller abtrockne, bis ich wieder einmal lese, dass Gott sagt, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und dann geht die ganze Fragerei nach Gottes Willen von vorne los. Sollte ich nicht doch lieber? Und deshalb habe ich beschlossen, mich mit dieser Frage näher zu beschäftigen und euch die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, zu erzählen. Und wenn man am Anfang darüber nachdenkt, dann ist man natürlich erstmal befangen nach der Frage des Wie. Wie führt ein Gott? Wie spricht Gott mit einem? Wie? Welche Mittel? Naja, und dann stößt man auch auf so schöne Tabellen, die sind eingeteilt in innere und äußere Mittel und das ist total verführerisch. Und ich habe auch überlegt, ob ich euch nicht so eine schöne PowerPoint-Präsentation mit Tabellen an die Wand werfe, aber dann habe ich nochmal hingeschaut. Und dann habe ich nochmal hingeschaut und nochmal. Und plötzlich ist die Frage nach den Bedingungen aufgetaucht, dass Gottes Willen in meinem Leben sich überhaupt entfalten kann. Ja, gibt es Bedingungen? Und da gibt es dann oft die Vorstellung, die ich am Anfang auch hatte, dass zum Beispiel mein Wille gegen Gottes Willen steht. Und damit wäre ja mein Willen der Feind Gottes. Naja, das erscheint auf den ersten Blick auch ganz logisch zu sein. Wir sagen im Vaterunser ja auch dein Wille geschehe. Und ergänzen mitunter in Gedanken, ja Herr, lass es nicht mein Willen sein, der geschieht, sondern deinen Willen. Und dann glauben wir ganz schnell, dass es hier um meinen Willen gegen Gottes Willen geht. Aber ich sage euch was, darum geht es nicht. Darum ist es eigentlich nie gegangen. Denn wir haben überhaupt keinen freien Willen, nie gehabt. Wir haben keinen freien Willen, mit dem wir etwas entscheiden können und am allerwenigsten können wir etwas gegen unseren Herrn oder am Ende gegen Gott entscheiden. Ja, ich weiß, jetzt regt sich der massive Widerstand des selbstherrlichen Paares Adam und Eva in uns. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch frei. Ich habe eine Entscheidung. Aber genau das ist es, was uns der Widersacher weismachen will. Das ist sein größter Betrug, uns einzureden, dass wir etwas aus freiem Willen tun würden. Und an dieser Stelle haben wir einen großen historischen Gegensatz zwischen Martin Luther auf der einen Seite und dem großen Humanisten Erasmus von Rotterdam. Also zwischen der evangelischen Sicht der Dinge und der humanistischen Sicht der Dinge. Und Erasmus von Rotterdam und Martin Luther haben sich über diese Frage derartig entzweit, dass sie nie wieder bis an ihr Lebensende ein Wort miteinander gesprochen haben. Aber davon später etwas mehr. Und für euch zur Information, ich folge hier Martin Luther. Und da Martin Luther gesagt hat, wir sollen nicht Luther lesen, sondern die Bibel, damit hat er recht, schauen wir uns doch mal in die Bibel und schauen uns doch mal genau an, wie es mit unserem freien Willen eigentlich aussieht. Haben wir tatsächlich einen freien Willen, der uns dazu leiten könnte, uns zu Guten oder zu Schlechten zu entscheiden? Nehmen wir mal die Geschichte des Sündenfalls als erstes. Ganz klar, wir haben Eva, Adam, wir haben den Herrschaftsbereich Gottes und seine Regeln. Und die Regel ist eigentlich ganz einfach. iss nicht von dem Apfel, sonst stirbst du. Eva weiß das und sie hätte aus sich selbst heraus niemals den Gedanken gehabt, etwa von dem Apfel zu essen. Ja, es steht ja nicht drin, dass sie morgens aufgewacht ist und gesagt hat, ach heute tue ich mal was Böses. Das ist mir so an, das habe ich jetzt Lust dazu. Nein, zum Sündenfall gehört der Widersacher und sein Machtbereich. Und sein Machtbereich ist die Lüge. Die Verdrehung der Worte Gottes, mit der er sich uns gefügig macht und unser Handeln steuert. Und genau das ist es, was passiert. Er lügt und nimmt Evas Gedanken gefangen, bis sie glaubt, dass es schon nicht so schlimm wäre, wenn man von diesem kleinen süßen Äpfelchen was isst und dass Gott schon nichts dagegen hat. Ihr Begehren ist geweckt. Zunächst macht er ihr weiß, dass Gott nicht konsequent handeln würde. Gott wird schon nicht konsequent sein. Der hat es nicht so gemeint. Und als nächstes verspricht er ihr Macht und Wissen. Er verspricht ihr die Freiheit von Gott. Die Freiheit für eine eigene Entscheidung. Die Freiheit von Gott und seinen einengenden Regeln. Schauen wir mal rein. 1. Mose 3. Da sprach die Schlange zur Frau, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass euch die Augen geöffnet werden und dass ihr wie Gott sein und Gut und Böse erkennen werdet, sobald ihr davon isst. Erst nach diesen Lügen, denen Eva glaubt, handelt sie. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Sicher. Man könnte auch jetzt noch vorbringen, dass sie ja noch eine Entscheidung gehabt hätte. Aber das ist ein Irrtum, denn sie glaubt bereits der Lüge und damit ist es vorbei mit dem freien Willen. Der Glaube entscheidet über dein Handeln und der Glaube kommt aus der Rede. In Römer 10, 17 nach der neuen Genfer Übersetzung steht, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft Christus voraus. Der Glaube entsteht aus der Rede und der Glaube bringt uns zum Handeln in der Reihenfolge. Also entweder ist es Gottes Rede oder es ist die Rede des anderen. Dazwischen ist in der Bibel nichts berichtet. Aber ich kann es auch einmal so formulieren. Ihr könnt mal darüber nachdenken, wann ihr beschlossen habt, den Gedanken, den ihr gerade denkt, zu denken. Wo war euer Entschluss? Wann habt ihr gedacht, ich denke jetzt mal das? Und ich denke jetzt mal das. Habt ihr das? Oder ist es nicht eher so, dass die Gedanken in euch entstehen? Und diese Gedanken entstehen aus dem Glauben. Und der Glaube bringt euch zum Handeln. In Matthäus 9, 29 steht, da rührte er ihre Augen an und sagte, nach eurem Glauben geschehe euch. Der Glaube ist es, nachdem die Dinge in unserem Leben passieren. Eva glaubt dem Widersacher und die Folgen kennen wir. Abraham glaubt Gott und auch diese Folgen kennen wir, denn durch Abrahams Glauben kommt schließlich Jesus Christus, der Erlöser, zu uns. Abraham zweifelt, dass Gott vielleicht doch nicht handelt und er in Gottes Plan etwas nachhelfen muss und schon wird Ismael gezeugt. Der Zweifel an Gottes Handeln fällt eben unter den Herrschaftsbereich des Widersachers. Und gibt es das nicht manchmal auch bei uns, dass wir glauben, wir müssten nachhelfen? Ach Mensch, der arme liebe Gott, so viele freie Stühle, so wenig Gläubige, so wenige Leute, die müssen dem armen lieben Gott helfen. Sonst wird das doch nichts mit dem Reich Gottes ohne mich. Und so ist es eben. Wir haben keinen freien Willen, aus dem wir uns zum Guten oder zum Schlechten entscheiden könnten, sondern wir werden geführt. Wie wir zum Heil kommen, ist alleine Gottes Entscheidung. In Römer 9, 16 steht, es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Es geht also nicht um meinen Willen gegen Gottes Willen, sondern es geht darum, unter welcher Herrschaft wir stehen. Und das können wir uns nicht einfach aussuchen, sodass ich da stehe und mir sage, also heute entscheide ich mal so und heute entscheide ich mal so, heute mal für den Widersacher, heute mal für Gott. Diese Illusion des freien Willens, des freien Menschen, der sein Schicksal in die eigene Hand nimmt und sein Leben gestaltet, gehört zum Herrschaftsbereich der Lüge und das von Anfang an. Und ich weiß, wie sehr sich der Widerspruch in uns regt, wenn uns unsere Souveränität abgesprochen wird, wenn wir nicht die Könige und Kaiserinnen unseres Lebens sind, sondern erkennen müssen, dass wir Knechte sind. Und Knechte suchen sich ihren Herrn nicht aus, sondern sie werden ausgesucht. Deshalb steht in der Bibel ja auch, tut Buße. Oder in Psalm 34, 19, nahe ist der Herr all denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Oder in Lukas 18, 10, zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der eine meint, dass er Gott ausgewählt hat und deshalb gerecht ist. Der andere versteht, dass er unter der Herrschaft der Sünde steht und schreit nach Vergebung. Er tut Buße und Gott hört ihn. Gott hört uns. So wie er auch das Volk Israel in Ägypten gehört hat und ins gelobte Land führt. Doch Jahwe sprach weiter: Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk in Israel misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen, in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und jetzt gebe ich euch nochmal zwei Bilder, die Martin Luther gebraucht, um noch einmal zu erklären, wie es aussieht. Der große Humanist Erasmus von Rotterdam meint, dass der Mensch an einem Scheideweg steht, so wie Herkules, und dass er sich entscheiden muss, den guten oder den schlechten Pfad zu nehmen. Martin Luther sagt, dass wir Pferde sind und dass wir geritten werden, entweder von Gott oder vom Teufel. Und dass es eben nicht unsere Entscheidung ist, wer uns reitet, sondern alleine die Gnade Gottes. Und hier steht ja auch einiges auf dem Spiel. Denn wenn wir uns aus uns selbst heraus dem Guten zuwenden könnten, wofür bräuchten wir dann noch Gnade? Dann könnten wir aus uns selbst heraus das Gute tun. Na bitteschön, entscheidet euch für das Gute, ändert doch die Welt. Sollte doch kein Problem sein. Wofür musste Jesus dann schließlich ans Kreuz gehen, um uns von der Herrschaft der Sünde zu erlösen, wenn wir es doch selbst tun können? Paulus versteht das voll und ganz und deshalb steht in Römer 7,15: Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, gebe ich dem Gesetz recht und heiße es gut. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und später: Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren im Streit liegt und mich zu einem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern alleine auf Gott und sein Erbarmen. Also kommen wir zu der Eingangsfrage zurück, und zwar der Frage nach Gottes Willen in meinem Leben. Also eben der Frage nach Führung und Leitung. Und dazu habe ich euch ein schönes Bild mitgebracht von Daniel Perialis aus der Bibelschule in der Klostermühle. Im Moment redet ja alle Welt von Autos und von Antrieben. Da geht es um Benzin, Diesel oder E-Antrieb. Und wir Menschen haben eine Art Hybridantrieb. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unser Leben so ein Auto ist und dass wir von einem Motor angetrieben werden, dann ist dieser Motor Fleisch, wie Paulus sagen würde, die Sünde. Und wir haben in unserem Leben nur eine einzige Kraftquelle, die Sünde. Eben das, was unser kleines Lebensauto antreibt. Durch die Gnade Gottes und durch seinen Willen, nicht durch unseren Willen, wenn wir Buße tun, bekommen wir einen neuen Motor, und das ist der Heilige Geist, der in uns betet und uns Christus offenbart. Und da ist es möglich, dass unser Auto nicht mehr von der Sünde angetrieben wird, sondern von Gott. Aber da gibt es noch eine Kleinigkeit, und das kennen wir. Damit unser Auto sich endgültig in Bewegung setzen kann, da brauchen wir was. Wir müssen die Kraft des Motors auf die Räder übertragen. Und dazu brauchen wir eine, wer weiß es? Kupplung. Wir brauchen eine Kupplung, sonst läuft der Motor leer und unser Auto fährt nicht. Und diese Kupplung im Leben ist der Glaube. Und der Glaube kuppelt uns an den neuen Motor Gottes im Auto an und damit wird unser Auto, unser Leben in Bewegung gesetzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch noch der alte fleischliche Motor in uns ist und es sein kann, dass wir noch von der Kraft der Sünde bewegt werden. Und hier sind wir ganz nah an den Vorbedingungen, dass Gottes Wille sich in unserem Leben entfalten kann. Unser Glaube und die Erlösung von unserem sündhaften Wesen durch Jesus Christus, nur das macht uns wirklich frei von der Herrschaft der Sünde und nicht unsere Entscheidung. Noch aber kann unser Auto durch die Sünde angetrieben werden. Aber wir können durch das Bekennen unserer Schuld und die Buße durch Gnade hoffen und glauben, dass Gott uns wieder richtig einkuppelt und wir wieder mit der Kraft des Heiligen Geistes in Bewegung kommen. Und eben deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir in die Gottesdienste gehen, dass wir die Rede Gottes und seine Weisungen in unserem Leben hören, damit wir glauben und von Gott angetrieben werden. Und was dann in unserem Leben passiert, das ist alleine Gottes souveräne Entscheidung und nicht unsere. Denn er ist El Shaddai, der allmächtige Gott. Er ist El Roi, der Gott, der uns sieht. Er ist El Olam, der ewige Gott. Er ist Yahweh Nissi, der Herr, mein Banner und Feldzeichen. Er ist Immanuel, der Gott mit uns, und er ist Jesus, der Herr rettet und hilft, und er ist Ruach, der Heilige Geist, der uns treibt und tröstet. Und er ist Christus, der Messias und Heilbringer und Erlöser. Und er ist Yahweh Shalom, der Herr ist Friede. Und dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, erhalte eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lass mir noch ein kurzes Zeugnis geben. Also das hat mich echt sehr angesprochen, dass Gott uns ja, liebt und auch, wie du in deiner Predigt auch gesagt hast. Und ich weiß, ich war früher einfach auch ein Mensch, der ohne Gott gelebt hat. Ein Mensch, der Gott nicht gekannt hat, der religiös war. Ich komme aus der Landeskirche, ich bin in Konfirmandenunterricht gemacht, habe alle Regeln mitgemacht, habe alles gefeiert. War eigentlich gut, war gute Atmosphäre, aber mir in meinem Leben irgendwas gefehlt. Mir hat einfach diese Beziehung zu Gott gefehlt. Die hat einfach, wo ich andere gesehen habe, die, ja, irgendwas ist da anders bei den Menschen. Und irgendwie habe ich das bloß so wahrgenommen und habe das auch irgendwie zur Seite gedrängt, habe es nie in mein Leben wahr werden lassen. Bis dann eines Abends, wo ich mit meinen Freunden wieder unterwegs war, wir haben Billard gespielt, da haben wir uns auch mal gestritten und dann bin ich gegangen und ich dachte, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben. Und es war kalt und es war März und da war ein Hof im CVM, war da gerade das Landestreffen. Berdi wird es wissen, ja. Und da war Landestreffen und da komme ich halt rein und war Musik, war warm, war schön. Und da war ein Vortrag von Ann und Jem Mills und ja, da war Lobpreismusik, war alles neu für mich. Und da habe ich jemanden kennengelernt aus dem Tischtennisverein und unterhalten und ich zum Bibelkreis eingeladen im CVM. Und da bin ich mit Christen in Kontakt gekommen, habe ich gemerkt, dass in ihrem Leben etwas ist, etwas, was ich nicht habe. Und ich war im Bibelkreis, wir haben in der Bibel gelesen, wir haben gebetet. Es war irgendwie so einfach toll. Aber was mir da auch immer wichtig war an dieser Stelle, dass ich sage, irgendwie hat mich schon Gott geführt, dass ich sage, ich komme zu diesen Leuten, ich komme in diesen Kreis hinein. Und ja, und eines Tages war es auch so, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte wirklich auch Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich möchte wirklich, dass Jesus Christus Herr in meinem Leben wird. Denn in Johannes 1, Vers 12 lesen wir, denn so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und da war es eines Abends, der Berdi war den kennen, in Dibi, sind wir in den Nebenraum gegangen, haben uns hingekniet und haben gebetet. Und gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und meine Sünde. Und vergib mir, Herr, wo ich in meinem Leben ohne dich gelebt habe, wo ich ein Leben geführt habe, das, ja, das dich nicht geehrt hat, aber ich möchte, dass du jetzt in meinem Leben kommst. Verändere mein Leben. Führ mich. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte, dass du mich führst und leidest und ich übergebe dir mein Herz, ich übergebe dir mein Leben, ich bekenne dir alle meine Schuld und Sünde und führe du mich, Herr. Und das war einfach so befreiend und so gut und Gott hat mich da auch dann in CVM weitergeführt. Und ja, letztendlich hat er mich hierher nach Selb geführt, hier in die Gemeinde geführt, hat uns zusammengeführt und ich bin einfach Gott so dankbar, dass wir Gott erleben dürfen in unserem Leben, dass wir da Führung erleben dürfen, dass wir aus einem Elternhaus, das zwar religiös ist, aber ja, das einfach toleriert hat, dass ich da in CVM gegangen bin, dass er mich hierher geführt hat in eine Gemeinde, wo ich jetzt mit euch zusammen sein kann. Und das ist Führung in meinem Leben und da bin ich Gott sehr dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass wir uns entscheiden dürfen, dass Gott auch zu uns sagt, ich habe euch vorhingelegt, Segen und Fluch, entscheidet euch für den Segen. Und ich bin einfach froh, dass ich hier sein kann, dass wir zusammen Gott dienen können, dass Gott zu uns spricht, dass er unser Leben hineinspricht und dass uns führt und leitet als Gemeinde. Amen.